Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti. Heute mit Christine Watti und Kais.
Was?
Kais, oh. Es hat angefangen. Der Podcast hat angefangen.
Sorry.
Ja, was soll denn
das? Hast du deinen Namen schon gesagt?
Ich habe meinen Namen schon gesagt. Ich glaube, ich habe ihn schon zweimal inzwischen gesagt, weil ich dir noch eine Chance geben wollte, aus deinem, was machst du da, TikTok gucken, rauszukommen und vielleicht dich an diesem Kulturpodcast zu beteiligen. Es ist ein Kulturpodcast. Aufmerksamkeit bitte. Was hast du gemacht?
Dann sage ich einfach, dass ich Kais Harabi heiße und dass ich gerade mich mit unserem Thema schon beschäftigt habe und TikToks über Kate Middleton geguckt habe.
Du hast dich schon mit unserem Thema beschäftigt. Schon nach dem Jingle des Podcasts. Vielleicht machst du das in Zukunft einfach mal vorher, bevor das hier losgeht. Ja gut, dann erzähl doch mal, was ist denn so auf TikTok los rund um Kate Middleton? Dann kann ich dir nämlich was von den klassischen Holzmedien berichten, worin ich recherchiert habe, was auch auf einen kleinen Generationenunterschied zwischen uns beiden hinweist. Sowas auf TikTok.
Also auf TikTok geht es ganz schön ab, da wird ganz schön viel an Verschwörungstheorien kundgetan darüber, wo Kate Middleton bzw. wie ich gelernt habe, Prinzessin Catherine von Wales, wie sie offiziell ja jetzt heißt, wo die abgeblieben ist, weil sie ist ja seit mehreren Wochen von der Bildfläche verschwunden, eigentlich weil sie eine Operation im Unterleib hatte und sich erholen muss. Das ist so die offizielle Version, aber natürlich sind die Fans und Royalisten und Boulevardmedien jetzt on fire und spinnen die wildesten Verschwörungstheorien von, eigentlich ist sie irgendwie durchgebrannt, über sie ist mit den Kindern nur in diese Willy Wonka Experience nach Glasgow gefahren, zu sie ist eigentlich tot, gibt es da irgendwie die wildesten Theorien, was mit ihr los ist.
Und dieser Podcast wird ja aufdecken, wie es Kate wirklich geht, oder? Das haben wir noch drüber geschrieben. Naja, können wir mal gucken, ob wir das schaffen. Ja. Die ganzen Verschwörungstheorien oder Geschichten, die da gestrickt werden, die du schon angedeutet hast, die haben jetzt ja auch, glaube ich, nochmal so eine Hochkonjunktur wegen dieses Fotos, was so viral gegangen ist. Ein Foto, mit dem eigentlich Kate sich und ihre Kinder mit fröhlichem Gesichtsausdruck zum Muttertag zeigt. Zum Muttertag ist in Great Britain.
In UK ist Muttertag gewesen.
Genau, also war das der Anlass auf jeden Fall. Und da wurde später festgestellt, dieses Foto ist mindestens, wie sie sagen würde, von ihr selbst schlecht gefotoshoppt. Immerhin wurde dieses Foto von Agenturen wieder vom Markt genommen. Und da gibt es auch noch viele spannende Geschichten zu berichten. Aber ich möchte natürlich auch von meiner Recherche erzählen, kurz zu Beginn, bevor wir auf diese
heißen... Was schreiben die Holzmedien,
Die Holzmedien schreiben Folgendes, wobei ich muss es zugeben, ich habe das auch, das habe ich auch digital gelesen, aber es kommt von der Bunten, die kennt ihr vielleicht aus dem Wartezimmer eurer Wahl, und es ist nämlich so, dass Kate nach dieser ganzen Fotokrise sozusagen in einem Auto gesichtet wurde an der Seite ihres Ehemannes William, und die bunte.de Royal, ach guck mal, bunte.de, da ist es ja schon gar kein Holzmedium mehr, aber egal, wir lassen es dabei. Bunte Royal-Expertin Larissa Jäger hat über die Szene Folgendes gesagt: Kate wendet den Blick ab, damit sieht man sie quasi, ohne sie zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Palast sich zu diesem Schritt entschlossen hat, um die berechtigte Skepsis des Volkes nicht noch weiter zu schüren, nach dem Motto, hier bin ich und ich würde nicht im Auto sitzen, wäre nicht alles wenigstens den Umständen entsprechend in Ordnung. Dass wir das Gesicht der Prinzessin nicht sehen, macht allerdings alles nur noch mysteriöser. Ich finde, das ist echt Expertinnenwissen, muss ich mal wirklich sagen. So, aber wir haben ja auch eine Expertin.
Ich find, das klingt wie meine Kunstgeschichtshausarbeit aus dem zweiten Semester.
Aber ich finde, ich mag ehrlich gesagt den Satz, damit sieht man sie quasi, ohne sie zu sehen, weil sie den Blick abwendet. Das ist richtig um die Ecke. Und das ist wirklich Kunst-LK-reif, Leistungskurs. Ja. Ne? So, wer ist denn unsere Expertin eigentlich? Wir haben doch auch eine. Haben wir eine Royal-Expertin hier in dieser Runde?
Hallo, ich rufe London. Ist das Svenja Rainer?
Svenja Rainer meldet sich zum königlichen Dienst. Ja, ich bin bereit.
Du bist ja, also du bist so eine, also eine ganz richtige Royal-Expertin, konnten wir uns doch nicht leisten. Deswegen haben wir halt in den Kulturpodcast einfach eine Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Literaturvermittlerin eingeladen. Aber das steht uns auch gut zu Buche, wie man sagt. Wir freuen uns krass sehr, dass du da bist, Svenja.
Ja, danke für die Einladung. Sorry, ich arbeite an meiner Royalität noch ein bisschen.
Du kannst jetzt gleich direkt einsteigen mit so einem öffentlichen Statement von dir selbst zu der Causa Kate. Also du kannst natürlich sagen, was du glaubst, wo Kate ist, wenn du dich daran beteiligen willst. Oder auch vielleicht deine Lieblingsverschwörungstheorie oder sich um sie rumrankende Geschichte zum Besten geben. Was ist dir denn so aufgefallen in dieser Aufarbeitung der Story?
Ich habe heute Morgen auch nochmal recherchiert. Also Twitter X liefert ja minütlich neue Inhalte. Und nachdem Paddington Bear vor 2 Tagen gepostet hat, wie man Marmelade aus einem Teppich entfernen kann, also Paddington Bear, diese Comicfigur, gibt es jetzt die Theorie, dass Paddington Bear gemeinsam damals noch mit der Queen Kate ermordet hat. Und Marmelade ist natürlich ein Code für Blut.
Oh Gott, sollen wir darüber eigentlich lachen? Kais, vielleicht ist es auch zu witzig, wie wir hier rangehen an die ganze Sache. Also nicht nur, weil es vielleicht um einen Mord geht, sondern auch insgesamt, weil natürlich, ich wollte gerade selbstverständlich sagen, weil es sich ja hierbei um Menschen handelt, über die wir sprechen. Aber selbst da sind wir ja nicht ganz sicher, richtig?
Ja, tatsächlich finde ich das relativ spannend, der Blick auf diese Royals ist. Also sie scheinen ja irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Figuren in einer irgendwie kollektiven Verschwörungserzählung zu werden und gar nicht mehr als richtige Menschen wahrgenommen zu werden. Zumindest habe ich so den Eindruck. Wie siehst du das, Svenja? Wie sind diese Figuren Catherine, William, Charles und wie sie heißen, zu bewerten? Sind das Figuren in einer kollektiven Fiktion oder sind das echte Menschen?
Das sind natürlich echte Menschen, aber in der Wissenschaft, vor allem in der Kulturwissenschaft, gehen wir immer davon aus, dass das, was wir sozusagen von außen sehen, die Inszenierungen und die Performances von Personen sind. Jetzt losgelöst dessen, ob sie vielleicht eine SchauspielerInnen-Ausbildung haben oder nicht, treten sie ja in einer bestimmten Rolle in der Öffentlichkeit auf, in diesem Fall bei den Royals auch noch in den öffentlichen Medien. Und von daher ist das, worüber die Personen, die wir jetzt genannt haben, auf Twitter oder X oder im Internet oder auch in den Medien spekulieren, Personen, also je nachdem sind diese Tweets ja offensichtlich ironisch, humorvoll gemeint oder auch nicht, aber in jedem Fall haben wir sozusagen keinen Zugriff auf diese privatpersönlichen Personen, die dahinter stehen. Also ihr habt das so am Anfang so schön gesagt, dass Kate ja auch einen royalen Titel hat und ich glaube, auf diese royale Person beziehen sich diese Spekulationen. Zumindest würde ich das immer aus der wissenschaftlichen Warte sagen, weil auf alle anderen Figuren oder historischen Figuren, sagen wir dann einfach immer, haben wir keinen Zugriff.
Was würdet ihr beide denn sagen nach dem Recherchieren, wo auch immer, im Netz oder auf Papier, wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen überspitzten, fast ironischen Weitererzählungen dieser Geschichten rund um Kate und aber dem auch, weiß ich nicht, entweder wirklich besorgten oder empörten oder fast vielleicht hysterischen Erzählungen von Menschen, die sich vermeintlich Sorgen machen. Also, weil das Lustige, wie die Paddington-Bear-Geschichte und so weiter, das ist ja das typische, die Netzunterhaltung. Aber das ist ja nicht die Mehrzahl der Spekulationen, oder doch? Jeder kann antworten, der möchte.
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Also für das ganze Internet zu sprechen, läuft in der Regel schief. Ich habe tatsächlich, aber das mag auch an der Kuration meiner Timeline liegen, eher humorvolle Postings darüber gesehen. Das sind wahrscheinlich auch die, die den größten Anlass haben, die dann auch noch zu teilen, um sich sozusagen am Witz zu beteiligen. Aber wenn man diese gut laufenden viralen Tweets weiter runterscrollt, dann sieht man natürlich auch Wortmeldungen von Personen, die sagen, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, es hat nichts mit dieser OP zu tun. Und dann werden schon eine ganze Reihe von parallelen Informationen aufgerufen, also Paratexten, die wir aus der anderen royalen Familie oder von anderen royalen Mitgliedern der Familie schon kennen. Also es gab die Befürchtung, dass es sich vielleicht um eine Depression handelt, ähnlich wie Meghan das damals geschildert hat, dass sie nach der Geburt ihres Kindes eine Depression hatte. Es wird befürchtet, dass es vielleicht auch eine Krebserkrankung ist, also dass es eine ernsthafte Erkrankung ist, die da operiert wurde. Also diese Stimmen gibt es auf jeden Fall auch. Also da schwingt schon beides mit im Diskurs, würde ich sagen, wobei ich eher diese humorvollen Tweets verfolge.
Also, dass es Krebs sein könnte, wurde ja aber auch schon vom Buckingham Palace dementiert in einer Veröffentlichung. Aber ich finde es ganz spannend, was du sagst, dass du eher so die humorvollen Tweets und Theorien, Ideen darüber wahrnimmst, weil ich Also ich habe das auch tatsächlich am Anfang irgendwie als eine sehr humorvolle Spekulation wahrgenommen, dass es wie so ein Meme ist, was könnte aus Catherine irgendwie geworden sein. Und ich war dann aber auch ganz schnell in Gedanken beim One Direction Fandom und den guten alten Tumblr-Zeiten von vor so 10, 12 Jahren, als man sich noch das Maul zerrissen hat darüber, ob Harry Styles und Louis Tomlinson zusammen sind und der Manager der Band Simon Cowell ihnen verboten hat, ihre Liebe öffentlich zu zeigen, die sogenannten Larry Shipper, also Louis und Harry. Und Shipper, Leute, die einfach wollen, dass sie oder sich ausmalen, wie das wäre, wenn sie zusammen wären. Und das ist ja dann schon ganz, ganz schön ernst geworden im Nachhinein, dass irgendwie eine Freundin von Louis Tomlinson irgendwie Morddrohungen bekommen hat und dass die beiden auch ganz schön belagert wurden und dann auch immer wieder sich die Fans und deren Spekulationen auch vom Hals halten mussten. Also siehst du da irgendwie auch so das Potenzial, dass das tatsächlich auch in was Ernsthaftes kippen könnte und dann vielleicht auch in so eine Übergriffigkeit kippen könnte?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dafür kennen wir alle das Internet gut genug, um zu wissen, dass das immer noch nach wie vor ein unregulierter Raum ist, in dem sowas wie Verhaltensnormen, aber auch Rechtsprechungen fehlen, beziehungsweise auch immer wieder so an die Grenzen der Digitalität stoßen. Also zum Beispiel die Frage, welche Rechtsprechung würde zum Beispiel gelten, wenn wir es mit UserInnen aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Ländern zu tun haben. Also diese Globalität reizt das sehr doll aus. Dann auch immer noch die Frage, ist das Internet eigentlich ein privater oder ein öffentlicher Raum und in welcher Art und Weise wollen wir da sprechen, wollen wir uns verhalten? Also dafür gibt es schon Potenzial, weil wir diese Art von Übergriffigkeit, glaube ich, nicht nur aus diesen vielleicht fan-related Kontexten wie bei Run Direction oder den Royals jetzt kennen. Wir kennen das auch bei politischen Aktivistinnen, die einfach wissen, wenn sie jetzt eine Meldung auf Twitter teilen oder sich zu Wort melden, dann müssen sie eigentlich ihre Replies auf Stumm schalten oder ihre Accounts hinter diesem Schloss verstecken, weil da man die Uhr danach stellen kann, wie schnell eigentlich sich rechte Stimmen oder auch einfach Personen, die sogenannte Trolls sind, also die einen Gefallen daran finden, andere Leute im Internet zu beleidigen oder zu bedrohen, wie schnell die sich darunter versammeln können. Also deswegen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das passiert und das ist auch ernst zu nehmen. Ich frage mich nur bei diesen Fragen immer, inwiefern so dieses Label, das würde ich jetzt, bin ja auch Fanforscherin, jetzt einfach mal so in den Raum werfen, also dieses Label Fandom, da eigentlich noch produktiv ist, weil das ja nicht die Mehrheit der Personen beschreibt, dieses Verhalten, was wir dann sehen, sondern so Einzelfälle und man einfach auch bis zuletzt nicht nachvollziehen kann, sind es jetzt Fans oder ist eigentlich so Begriff wie kriminelle Personen zielführender.
Aber so in der Außenwahrnehmung sind es ja schon oft die Fans, die dann auf ihre Idole sozusagen einreden, eintwittern, wie auch immer, dass die Person das macht, was die Fans wollen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, sich zu ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich da wieder sagen würde, ich weiß gar nicht, ob die sich sozusagen an diese Idole wenden oder ob die nicht einfach untereinander spekulieren. Also wir sind so in dem Bereich, was man in Fanstudies dann vielleicht so Fanfiction oder in diesem speziellen Fall von Harry und Louis auch Slash nennen würde, also eine Art von Fanfiction, in der so explizit erotischer Content, meistens auch homosexueller Content verhandelt wird, ob die sich da wirklich an diese Accounts, ob die sie verlinken oder nicht oder ob die sie implizit aufrufen oder nicht, wenden mit der Hoffnung, dass das passiert oder ob das nicht einfach eine öffentliche Form der Narration ist, also in der kollektiv erzählt wird, weswegen sie sozusagen auch öffentlich auf diesen Medien stattfindet und nicht in einem abgeschlossenen Google Docs Dokument oder so.
Ich musste mal kurz auf diese Art der Erzählung, die sich dann um diese prominenten Menschen rumranken, eingehen, weil ich die ganze Zeit in dieser Betrachtung der Lage immer feststelle, selbst außerhalb dieser ganzen Fangruppen gibt es ja so einen Trend dazu, dass auf einmal eine Geschichte über eine prominente Person erzählt wird, wie über Kate beispielsweise, und dann eine massive Art der Übergriffigkeit im Außen stattfindet. Also ich habe irgendwie gerade so einen Kommentar in der Zeit gelesen, auf zeit.de, auch in Richtung Kate, dass eben sozusagen dieses Geheimhalten ihrer vermeintlichen Erkrankung, von der wir ja gar nichts wissen, also sozusagen es wird, die Erzählung ist schon gesetzt, sie ist offenbar krank, deswegen zeigt sie sich nicht, und dann wird das quasi kommentiert in der Schlussfolgerung, Krankheit ist im Fall von öffentlichen Personen nie nur Privatsache. Wer Krankheit verbirgt oder gar leugnet, macht sie zur Schwäche der anderen. Und wo ich so dachte, wir, also das sozusagen auch selbst da ist die Geschichte gesetzt, so und so scheint es zu sein und das kann sogar kommentiert werden. Und das hat mich sogar an einen Fall auch wie Britney Spears erinnert, wo ja dann auch massiv von außen befunden wurde, dieser väterliche Vormund muss weg. Und auch da hatte ich immer schon dieses Gefühl, interessant, selbst wenn es nicht nur um Verschwörungstheorien geht oder ganz vermeintlich ganz abstruse Wahrnehmung oder Geschichten oder eben das, was ihr gerade auch besprochen habt, so eine Art von krassem Wunsch, dass sich zu irgendwas geäußert wird und es wird über die prominente Person drüber gestülpt, dass es selbst dann, wenn das ein bisschen abgeschwächt vielleicht eine Sorge ist oder vielleicht eine Einschätzung ist, die man sich anmaßen könnte, selbst dann auf der Ebene einfach befunden wird, es ist so. Und es gibt gar keine, weiß ich nicht, keine Grenze in dem Moment zu denken, ich weiß es ja eigentlich gar nicht ganz genau. Und das finde ich schon krass, wie diese Geschichten dann zur Realität auf einmal werden.
Also ob sie wirklich zur Realität werden, würde ich immer noch in Frage stellen, ja. weil was ins Internet gepostet wird, können wir sozusagen nicht erkennen, wie ernst die postende Person das meint oder ob das nicht ein lustvolles Spielen damit ist, das Annehmen einer Person. Also im Internet weiß ja immer noch nicht jeder, ob wir nicht doch ein Hund sind oder nicht. Also
aber die Art der Inszenierung ist da ja zum Beispiel schon. Ist, glaube ich, schon von einer richtigen Autorin geschrieben worden.
Ja, auf jeden Fall. Also voll, da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen unterscheiden, wo was gepostet wird. Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Ist. Also wo unterscheiden die sich diese Spekulationen im Internet, auf Twitter, auf X, auf Blue Sky von sowas wie Boulevardmedien? Und da würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall andere Motive hinterstehen, auch eine andere Sprache, eine andere Zielgruppe. Also die meisten Boulevardmedien wollen ja einfach Klicks erzielen und eine große Reichweite für ihre Geschichte, weil sie damit Geld verdienen. Und ich glaube, dass die Motive von diesen Personen, die ins Internet posten, schon, also privat posten, schon andere sind. Also da geht es wirklich um diesen spielerischen Umgang und auch das Weitererzählen. Und diese Frage, die du dabei aufwirfst, also ist das eigentlich okay? Sollte man das machen? Was spekulieren, wenn sozusagen nicht alle Informationen zur Verfügung stehen und das sozusagen auf Kosten einer, wie auch immer, historisch gearteten, aber realen Person passiert? Und da würde ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen, also die Fanstudies haben da immer die Antwort drauf gefunden, dass das die Rezeptionsbewegung ist, in der sich die Konsumentinnen oder die Rezipierenden, so ist das gegendert, sich die Macht zurückholen. Also, weil sie ganz oft sozusagen angesprochen werden von Medieninhalten und da wird gesagt, oder da ist sozusagen eine Message intendiert. Und was sie halt machen, ist, die Lücken dazwischen zu erkennen, also freistellen, was nicht erzählt wird. Und das füllen sie dann wiederum aktiv auf und sagen, naja, also ich soll zu dieser Prinzessin eine persönliche Beziehung aufbauen. Ich soll die irgendwie ernst nehmen. Die zeigt sich mit ihrer Familie. Die versucht, so eine Nähe herzustellen. Na, dann behandle ich die jetzt auch. Und jetzt hat mir meine Freundin Kate irgendwie seit Dezember nicht mehr geantwortet. Dann denke ich halt darüber nach, was sein könnte. Also denen ist ja klar, dass Kate nicht ihre Freundin ist, aber sie spielen halt jetzt auf diese Art aktiv dieses Spiel mit.
Ja, das stimmt, aber es geht auch ja teilweise wirklich um eine Art von Diagnose. Ne? Also ich bin ein bisschen mit meinen Beispielen so ein bisschen abgerückt von nur der Fangruppe, sondern wirklich auch zu seriösen Medien und irgendwie so eine Einschätzung, die man dann einfach vermeint treffen zu können, ohne wirklich jemals zu wissen, worum es geht, also daraus große Thesen abzuleiten und die Geschichte in dem Fall von Kate oder der erwähnten Britney einfach zu erzählen. Das finde ich schon immer noch erstaunlich, weil aus der Fansicht kann ich das verstehen, aber das geht ja weit über diese Grenzen auch hinaus.
Du meinst, wenn es in öffentlich-rechtlichen Medien oder grundsätzlich so in Zeitungen passiert?
Also wir sprechen jetzt ja davon, dass Kate wahrscheinlich krank ist, ne? Mhm. Oder dass so auf dieser Grundlage entsteht dann zum Beispiel so ein Kommentar, wie ich ihn gerade zitiert habe, in dem dann darüber gesprochen wird, ob diese Krankheit eigentlich wirklich privat sein darf oder nicht. Aber die Grundlage dafür ist die allgemein anscheinend als richtig anerkannte Feststellung. Da ist eine Krankheit. Wissen wir ja am Ende auch nicht. Also das meine ich nur damit, dass es so ein Selbstverständnis gibt, dann irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Thema und wir können das einschätzen und wir können darauf auch verschiedene, weiß ich nicht, Kommentare, Einordnungen, Analysen setzen. Das ist ja genau.
Ja, für mich ist das so ein Zeichen, dass wenn jetzt unabhängig davon, ob das öffentliche Medien tun oder einzelne Userinnen im Internet, dass da eigentlich auch eine Form von Aufbegehren stattfindet. Also die Person Kate wird in einer bestimmten Art und Weise erzählt über ihre Familie, über andere private Eigenschaften und die Krankheit wird aber vielleicht nicht miterzählt. Und da wehrt sich jetzt sozusagen erstmal eine Gruppe und sagt, das soll aber dazugehören. Ob das nicht gute Gründe hat, warum das nicht dazugehört, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber das wäre sozusagen der diagnostische Wert, den ich aus dieser Bewegung her erkennen könnte. Also die Frage, was ist öffentlich und was privat, wirkt sich ja auch darauf aus, welchen Stellenwert müssen wir denn dazu bei? Und dadurch, dass wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren ja auch gesehen haben, dass immer mehr Celebrities über Erkrankungen, auch über psychische Erkrankungen, auch über Schwäche, auch über Scheitern erzählen, verschiebt sich sozusagen dessen, was als öffentliche Inhalte akzeptabel ist, aber vielleicht auch erwartet wird, weiter. Und ich glaube, hier können wir irgendwie so feststellen, was passiert, wenn da wieder eine Lücke entsteht und das irgendwie nicht mitkommuniziert wird.
Also auch so ein bisschen so ein Zeichen von, ja, die königliche Familie in Großbritannien will sich modernisieren, aber sie ist eben noch nicht auf der Höhe der Zeit und der Höhe des Diskurses angekommen quasi.
Total. Aber findet ihr das wirklich? Also findet ihr das, man wäre auf der Höhe des Diskurses angekommen, wenn man jetzt irgendwie seine Krankheit teilt mit der Welt, weil gerade viele Menschen über Schwäche sprechen? Findet ihr das?
Ich finde es ja besonders unter dem Aspekt eben total spannend, weil eigentlich, wenn man sich diese Familie anguckt und wenn man sich auch so den Promi-Diskurs, eben wie Svenja ihn beschrieben hat, anguckt, dann ist es doch mittlerweile wirklich so, dass eigentlich es, glaube ich, jeder Promi ab einem gewissen Rang es geschafft hat, aus jeder Erkrankung, aus jeder Schwäche irgendwie einen Charity-Cause zu machen, und dass das jetzt genau da nicht passiert, das lädt natürlich auch so ein bisschen zur Spekulation ein, finde ich.
Ja, es lädt ein, und also was diese Art und Weise, wie über diese Inhalte gesprochen wird, halt immer sozusagen zu eigen ist, ist, dass sie sich noch auf ganz viele andere Quellen stürzen und stützen. Und dadurch, dass wir zum Beispiel durch die Dokumentation von Harry und Meghan so viel darüber erfahren haben, was sie alles nicht sagen durften, was sozusagen nicht publicity-fähig war, was geheim gehalten werden musste, also alle Diskussionen über Race, aber auch über Gender, die Art und Weise, auch wie nach der Geburt vor dieses Krankenhaus getreten werden musste, irgendwie wenige Stunden danach. Also diese Art und Weise, wie sozusagen perfektes Image noch aufrechterhalten werden musste, kann man es natürlich, oder das wäre eine Lesart zu sagen, das ist ein wohlwollendes Aufbegehren auch in der Hoffnung, sozusagen diese als restriktiv, vielleicht auch als konservativ erachteten Inszenierungsstrategien aufzubrechen und diesem Königshaus zu zeigen, wir vertragen das, also ihr könnt uns behandeln, ihr müsst nichts für uns geheim halten. Und das muss man ja auch sagen, also es gab ja zeitgleich noch eine zweite Erkrankung in der königlichen Familie, und Charles hat ja seine Krebserkrankung dann auch sehr direkt kommuniziert, was in manchen Lesarten auch so verstanden wurde wie: Charles hat sich jetzt sozusagen für die Öffentlichkeit geopfert, damit Kate hinter verschwinden kann.
Mit Paddington, dem Bär und der ganzen Marmelade auf dem Teppich, was auch immer die bedeuten soll. Aber können wir trotzdem noch einen kleinen Mini-Moment zu diesem anderen Beispiel kommen? Ja. Kais, du hast mich ja daran erinnert an Britney, und ich war, also Britney Spears, und ich weiß tatsächlich, also da seid ihr vielleicht auch besser im Stoff, aber ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass doch diese ganze, der Vater, der Vormund sozusagen, der Britney wahnsinnig geschadet haben soll, der muss weg, und dass das fast zu so einer Art von Bewegung wurde, aber eben nicht nur in so einem Fan-Inner-Circle-Kreis von so ein paar wenigen, sondern es war ein weltweites Thema, das quasi fast gefeiert wurde, als diese gerichtliche Entscheidung dann getroffen wurde. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich habe mich dabei immer sehr unwohl gefühlt, weil ich das seltsam fand, dass eben da auch eine Geschichte eines Lebens von Britney Spears, dieser spektakulären, mysteriösen, krassen Absturzperson und Erfolgsperson, so erzählt wird, dass wir in diesem Fall dieses komische, was weiß ich, Medien-Internet-Fan-Wir befunden hat, die lebt unter keinen guten Umständen. Das ist, findet ihr das nicht, dass das auch so eine Eskalation war, genau von dem, über das wir gerade sprechen, dass es zwar die Erwartung gibt, da reingucken zu können, und wenn da aber, also diese Information dann auch zu interpretieren, obwohl man eigentlich gar nicht dazu imstande sein kann? Ich frage schon immer wieder euch beide. Guck mal, Kais, du bist nämlich auch eigentlich mein Gesprächspartner, also Svenja auf jeden Fall auch, aber du auch, weil nämlich du warst nämlich viel mehr im Internet gesurft.
Ja, ich kann ja da gleich mal einhaken. Was ich an diesem Britney-Beispiel total spannend fand, war ja auch wieder, wie die Fans oder die Leute, die dieser Free Britney-Bewegung zugehörig gerechnet werden können, wie die ja auch dann so Dinge wie das Instagram-Profil von Britney Spears irgendwie total ausgedeutet haben und dann war es so, ah ja, irgendwie der Post fängt mit dem Anfangsbuchstaben an und dann mit dem Anfangsbuchstaben und das ist alles irgendwie eigentlich ein Schrei nach Hilfe und wieder eben auch wieder so eine Verschwörungserzählung reingelesen wurde. Und ich habe mich dann so im Nachhinein gefragt, jetzt auch als ich über diese Kate-Geschichte nachgedacht habe, als ich nochmal über diese Harry und Louis-Geschichte nachgedacht habe, dass es ja immer so ein bisschen auch so Erzählungen sind, die wie aus so einer Schmonzette sein können. Also irgendwie so die schöne blonde Frau, die von ihrem fiesen Vater zu Hause gefangen gehalten wird. Die beiden Jungs, die irgendwie ineinander verliebt sind, aber ihre Liebe nicht öffentlich machen können. Und jetzt irgendwie die Prinzessin, die unter mysteriösen Umständen von der Bildfläche verschwunden ist. Das ist ja wie so, als wären die Interpretationen ja auch irgendwie wie so eine Form von Fanfiction.
Ja, also ich glaube, die geben schon Anlasspunkt dazu. Jetzt um Christines Frage nochmal so. Also ich habe verstanden, du zielst so ganz stark darauf ab, dass das nicht nur Fans waren, sondern so irgendwie die ganze Welt auf diesen Konflikt geschaut hat. Und dann ist es natürlich spannend, sich zu fragen, warum gerade Britney und warum keine andere Person, wo wir das vielleicht auch hätten sehen können. Also beispielsweise, wenn man sich mit den Instagram-Profilen der R. Kelly-Opfers oder so beschäftigt hätte, hätte es ja eine ähnliche Vorlage gegeben. Mhm. Also junge, nicht in der Lage befindlichen, sich zu helfenden Frauen werden irgendwie unterdrückt. Und ich glaube, da spielen auch schon so Aspekte von Race und Gender mit rein. Aber auch die Frage, womit wollen wir uns identifizieren? Was taugt sozusagen die Öffentlichkeit? Und dann können das schon so Stellvertreter diskursive Schauplätze werden für Konflikte, die gerade in der Welt schwelen. Also die Art und Weise, immer noch zu verhandeln, wer hat Deutungshoheit, wer hat Macht, wer kann auf das Leben von einzelnen Personen einwirken, wer kann über meine Karriere und mein Wohlbefinden entscheiden. Ich glaube, das macht schon, es ist auch schon produktiv, das in einem größeren Kontext zu sehen. Also beispielsweise die Britney Spears Befreiungsära parallel zu setzen mit dem Umstand, dass in den USA Schwangerschaftsabbrüche verschwert bis zu behindert und verboten gesetzt werden sollten, also oder jetzt auch werden. Ich glaube, das sind schon so Angriffspunkte für diese Diskurse, die schon die ganze Zeit so unter der Oberfläche schwelen.
Aber trotzdem werden sie ja dann mit so in meiner Wahrnehmung zumindest sehr fiktiven Erzählmustern erzählt. Also ja, wie ich eben schon meinte, irgendwie dann so die Prinzessin, die unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, es wirkt halt wirklich alles wie aus einem Groschenroman, so was sich dann dazu ausgemalt wird.
Ja, das ist innerhalb der Fans ist tatsächlich eine spannende Frage. Also inwieweit kann man diese Texte, die ja eigentlich, also die ursprünglichen Fanfictions finden ja statt auf eigenen eingerichteten Foren. Da werden ganze Texte also hochgeladen, die mehrere Seiten haben, nicht so einzelne Tweets oder sowas, wie wir uns ja jetzt angeguckt haben. Und die Art und Weise, wie sich in der Forschung damit beschäftigt wird, also man kann unterschiedlich damit umgehen. Also es ist natürlich irgendwie so soziologisch spannend. Ah, da finden sich irgendwie eine Gruppe junger Menschen zusammen und denken sich so Sachen aus. Aber man kann natürlich auch über die literarische Qualität dieser Geschichten spekulieren. Also wenn wir jetzt fragen, welche Genrekonventionen unterliegen die beispielsweise, dann hast du, glaube ich, recht in der Diagnose zu sagen, ah, wir können da klassische Hinweise von einem Märchen oder einem Liebesroman oder so entdecken. In der Forschung würde man dann tatsächlich sagen, das wäre so ein bisschen ein unfaires Kriterium, um die Qualität zu beurteilen, weil die große Stärke von Fanfiction weniger deren Exemplarität innerhalb eines Genres ist. Also es ist vielmehr so, dass Fanfictions eigentlich genreübergreifend agieren und sie tatsächlich eigene Qualitätsstandards setzen. Also hinsichtlich der Texte oder das Wissen aus anderen Texten, das sie benutzen. Man spricht dann von Canon und Fanon. Also Canon ist das, was innerhalb eines Fandoms gesetztes Wissen ist. Also beispielsweise, dass Kate braune Haare hat und, keine Ahnung, 1,70 groß und ihre Lieblingsfarbe ist blau. Weiß ich jetzt nicht, bin ein schlechter Fan. Und Fanon wäre dann zum Beispiel so persönliche Spekulation innerhalb des Fandoms. Zum Beispiel, dass sie vielleicht früher eine Affäre hatte oder so. Und diese Art und Weise, wie diese Informationen innerhalb dieser Fanerzählung zusammengebracht werden in diesen Fanfictions, das wäre eigentlich so spannend. Oder zu sagen, inwiefern finden da Memes Widerschlag, inwiefern wird da vielleicht auf auch eine Serie wie The Crown oder so zurückgegriffen, wo ja auch spekulative Elemente mit wahren Elementen vermischt vermischt wurden und mit historischen Elementen.
Gerade dachte ich, aber das ist doch alles auch gefährlich. Das sind doch Menschen. Und wenn wir diese ganzen Dynamiken und Entwicklungen und Parallelen zur Fanfiction und so weiter da drüber legen, sind es ja eben doch, wie wir vorhin schon festgestellt haben, Geschichten, die so weitererzählt werden und die dann doch irgendwann sich mit der Realität treffen könnten. Und dann dachte ich auch gleichzeitig, gibt es eigentlich so eine Antwort auf die Frage, was denn überhaupt der Antrieb ist, sich in diese Erzählung so reinzubegeben als Fan oder vielleicht auch manchmal eben als ganze Gesellschaft, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist wahnsinnig unterhaltend. Und anderes ist auch ja so eine Einfachmachung der Welt, um bei meinem jetzt schon zum dritten Mal aufgeführten Britney Spears Fall zu bleiben, weil das stimmt natürlich, was du vorhin gesagt hast, da gibt es ganz viel politische Seiten, Aspekte, Diskurse, die wahrscheinlich in dieses Phänomen mit reingeflossen sind, dass Leute sich da so sehr engagiert haben, faktisch, aber war halt relativ klar, wer ist denn hier gut und wer ist denn hier böse, und das kann man sich natürlich über diese Geschichten dann auch ganz gut so hin erzählen, wie es vielleicht unkomplexer ist als der Rest des Alltags, in dem man sich so schlagen muss.
Ja, also ich glaube, auf deine erste Frage, ist das gefährlich oder nicht? Ist schwierig zu sagen, aber es ist ja schon interessant, dass wir diese Frage stellen bei Tweets, die wir sehen, und nicht, wenn große Biopics produziert und in Kinos released werden. Also da sind ja Leute, die haben viel mehr Macht und viel mehr Einfluss. Und da fragt nie jemand, oh, ist das denn nicht gefährlich, wenn hier impliziert wird, dass die Queen das und das gemacht hat? Angeblich, ob sie es gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Das finde ich
erstmal. Aber die Debatte haben wir bei The Crown doch geführt, oder nicht?
Und war es gefährlich oder nicht? Ich hatte es vergessen gerade kurz.
Ja, wir haben sie aber
so halb-halb. Kontrovers diskutiert ohne Ergebnis.
Ja, und wir haben sie tatsächlich Kais, oder wir haben sie so formal künstlerisch irgendwie geführt, weil wir über diesen Disclaimer, der dann von der britischen Regierung gewünscht wurde, für die Serie so geredet haben, ob das eigentlich sein muss oder nicht. Mhm. Also eher darüber, wie weit darf man eingreifen oder nicht, oder wie weit muss man das Publikum an der Hand nehmen oder darf ihm auch was zumuten und Fiktion erkennen und so. Aber so richtig die Gefährlichkeitsfrage, glaube ich, haben wir nicht gestellt.
Vielleicht, können wir auch mal hier als Lücke lassen, ist ja eine klassische Praxis, Lücken lassen, auch im Fandom. Um auf deine zweite Frage zu antworten, was ist der Antrieb? Also ich glaube, grundsätzlich ist es eine alte digitale Praxis, zu sagen, man ergänzt etwas, was da ist, durch das eigene. Also wir sehen so Kommentar- oder Reaction-Videos auf YouTube, die sind schon ganz alt. Also man filmt etwas ab und kommentiert es dann. Bei Plattformen wie TikTok ist es ja sogar so ein eingebautes Feature, dass man einen Ton oder ein Bild übernehmen kann, um den dann als eigenen Content zu produzieren, zu überlagern oder so in andere Kontexte zu setzen. Das ist, glaube ich, eine Praxis, die einfach im Internet sehr, sehr gut funktioniert. Und dann hat es, glaube ich, was damit zu tun, also dass es Spaß macht, diese Art von Content herzustellen, weil man eine bestimmte Art von Detailinformationen braucht. Man kann über das reden, was einen beschäftigt, nämlich dieser Gegenstand. Man kann sich darüber im Internet erzählen. Also natürlich haben wir mittlerweile die meisten Social-Media-Profile die Anlage, dass man ein Profil erstellt, wo das eigene Bild ist. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass ich sozusagen im Internet bin. Also ich muss ja posten, um da zu sein. Ich muss Content kreieren, um da zu sein. Und deswegen ist es irgendwie naheliegend, Content zu posten, der mich beschäftigt. Und dann ist dieses Lückenfüllen, worauf ich immer wieder zu sprechen komme, also Fanfiction zu erzählen, spekulative Dinge ins Internet zu posten, auch einfach eine Praxis, die was Abstraktes, nämlich zum Beispiel diese Starfigur Kate, mit unserem Alltag verbindet. Also indem man so alltägliche Zugriffe darauf hat, indem man auch morgens irgendwie sich Gedanken darüber machen kann und es mit anderen teilen kann. Also in der Popkultur sind Lücken eh immer da. Also wir kennen das klassische Liebeslied I und You, und das I kann ich, wenn ich möchte, mit mir besetzen, und das You kann jede Person in meinem Kopf sein. Da kann ich auch unterschiedliche Leute casten, je nachdem, in welcher Ära ich gerade bin, während ich so aus der Fensterscheibe schaue. Aber es ist tatsächlich auch eine Praxis aus der Hochkultur. Also so Musiktheaterregisseure wie Heiner Goebbels zum Beispiel haben auch Inszenierungen gemacht, wo dann ein Ton kommt und die Person, die den singen müsste, einfach fehlt, weil das einfach eine Art und Weise ist, wie Personen eine intensivere Art und Weise haben, mit Texten zu interagieren, indem sie da nämlich eine Lücke auffüllen.
Was ist denn jetzt mit Kate eigentlich?
Ich bin gleich auch noch mit zu Zoom mit ihr verabredet. Ich frage einfach.
Kannst du dann nochmal zurückkommen und uns erzählen, was mit ihr ist?
Auf jeden Fall. Also Wir haben jetzt viel über Krankheit gesprochen, aber es könnte ja vielleicht auch einfach sein, dass die eine Ehekrise haben oder so.
Also ich verstehe immer noch, dass man darüber eben Lust hat zu sprechen. Und wir jetzt natürlich auch so, wir haben ja auch so um die Ecke uns dieses Thema gesucht, weil wir natürlich wissen, vielleicht haben ja auch Leute Lust, diesem Gespräch zu lauschen und wir versuchen es auf so einer Metaebene einzuordnen. Aber ganz, ganz ehrlich, werden wir wahrscheinlich schon auch die Headline anklicken, wenn sie von einem einigermaßen seriösen Portal kommt, wo dann steht, so geht es Kate wirklich, oder? Würde man ja schon machen. Also es ist ja schon, das ist ja fatal. Ich meine, dann sind wir wieder in einem großen Boulevardthema und aber da dem zugrunde liegt ja das, was ihr oder was wir jetzt hier mit der Fanfiction verglichen haben und was ja eine wahnsinnige Dynamik hat.
Ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt, als du meintest, wir würden das auf jeden Fall auch anklicken, wenn da stehen würde, so geht es Kate wirklich. Und ich glaube, ja, ich stutze auch immer bei jeder Spam-Anzeige auf Spiegel Online, wenn da steht irgendwie, ja, Michael Schumacher, jetzt spricht er, so geht es ihm wirklich, neue Nachrichten. Und guckt sie dann erst auf den zweiten Blick, ah ja, es ist wieder irgendwas, wo man dann, keine Ahnung, auf irgendeiner Spam-Seite landet, die einem Viagra andrehen will oder was auch immer.
Ich habt schon das Gefühl, dass wir auch alle mittlerweile so einen routinierten Medienkonsum haben, dass wir wissen, wenn irgendwo die Headline ist, so ist etwas wirklich, dann steht meistens relativ wenig in dem Text, wie es wirklich ist. Wie gesagt, also ich kann es total verstehen, es ist ein menschliches Bedürfnis. Diese Personen haben lange daran gearbeitet, wichtig in unserem Leben zu werden und auf einmal verschwinden sie. Dafür gehen aber unsere Gefühle für sie nicht weg. Also und dann ist es relativ menschlich zu sagen, was ist denn jetzt? Also gerade wolltest du noch, dass ich die ganze Zeit Pressemeldungen lese und jetzt hast du sie einfach verabschiedet. Also so geht es ja auch nicht.
Also ein bisschen so, als würde man dann so einen alten Freund googeln, mit dem man zur Schule gegangen ist und mit dem man wirklich sehr viel Zeit verbracht hat und der dann einfach irgendwann so aus dem Leben verschwunden ist, weil man die Stadt gewechselt hat oder so.
Ja, aber ich würde fast eher sagen, Kate ghostet uns gerade so ein bisschen. Also wir waren doch gerade noch irgendwie verbunden und jetzt antwortet sie nicht mehr.
Das ist auch nicht schlecht. So, habt ihr noch was zu sagen zu dem Thema? Habt ihr vielleicht doch noch irgendwelche Hinweise, Lesetipps oder noch eine kleine These zum Schluss? Weil wenn nämlich nicht, würde ich sagen, dass dieser royale Podcast zu Ende gegangen ist, aus Versehen jetzt schon.
Ich bin noch gerade mal meine geöffneten Tweets habe ich durchgeklickt. Ich habe noch einen gefunden, den fand ich sehr schön. Da hat jemand geschrieben, er weiß genau, wo Kate Middleton ist. Die sei in einer kleinen Bakery, also in einer kleinen Bäckerei irgendwo im Nirgendwo, hat vergessen, dass sie eine Prinzessin ist und wird sich einfach in Normalo verlieben, der ihr zeigen wird, was die wahre Bedeutung von Weihnachten ist. Das war ein Film, den wir also bald auf Netflix zu Weihnachten schauen können. Finde ich auch eine gute Interpretation.
Das ist ganz süß. Ein schöner Rom-Com wird aus diesem ganzen Drama. Es wäre ja auch das beste Ende von allem. Es ist ja auf jeden Fall besser, als es jetzt was Trauriges.
Außer für William. Ich glaube, der wäre schon ein bisschen traurig.
Ach, stimmt,
oder?
Ja. Und die Kinder. Oh Gott. Ja, stimmt. Na gut. Also darüber denken wir nochmal nach.
Da waren ja noch andere.
Svenja Rainer, das war uns eine Freude und wir können dich, oder Kais, wir können Svenja ja zur royalen Expertin adeln, dank dieses Auftritts in Lakonisch Elegant.
Oh, herzlichen Dank.
Würde ich auch sagen. Svenja von Rainer, ab sofort.
Toll. Direkt mal mein Namensschild an der Tür ändern. Okay, ich muss los.
Vielen Dank.
Viel Spaß dabei.
Und Kais von Harabi. Weiß
Christine
auch nicht.
Von Watti.
Genau, wir sind dann damit auch geahnt. Wobei, ich habe ja die ganze Zeit immer so eine verklemmte, nein, dürfen wir darüber reden, nee, lieber immer alles nicht so viel Gossip, nicht so viel Geschichten und so weiter. Ich bin keine richtige
Arzt-Expertin. Ja, aber am Ende macht es dir jedes Mal Spaß.
Das stimmt.
Und am Ende sagst du jedes Mal so, ach, es war dann doch richtig, richtig toll. Ich glaube, du bist eigentlich eine kleine Drahtstange eigentlich.
Vielleicht, genau. Sogar eine mittelgroße. Aber selten über Royales. Aber jetzt schon, es war mir vor allem eine Freude, das mit dir zu tun, Kais. Und ich möchte noch eine kurze, seriöse Ankündigung machen, denn nämlich auch wieder wir beide fahren auf die Leipziger Buchmesse und machen von dort den nächsten Podcast, Lakonisch Elegant, also in einer Woche am 21. März, spätestens am 22. Vormittags, müssen wir gucken, erscheint der und es ist ein Buchmessen-Podcast mit unseren lieben Kolleginnen und Kolleginnen von 54books.de. Freust du dich schon?
Ja, ich freue mich schon, die auch mal wieder in echt zu sehen. Das passiert ja immer nur zu den Buchmessen.
Das stimmt. Dann können wir mal gucken, wie die eigentlich aussehen. Jetzt inzwischen.
Und ich freue mich auch, dich mal wieder in echt zu sehen, Christine.
Darauf freue ich mich auch sehr. Das wird schön und das wird auch nicht besonders royal, aber doch auch erhaben und glitzernd. Das kann ich schon mal versprechen. So.
Ja, und wenn ihr auf der Leipziger Buchmesse seid, dann könnt ihr natürlich auch vorbeikommen und im Publikum zuschauen und uns mit Tomaten bewerfen, wenn euch was nicht gefällt. Nee, ich glaube nicht. Aber ja, kommt vorbei.
21.03. 16.45 Uhr. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, weil sonst macht diese Einladung ja gar keinen Sinn. So, genau. Da sind wir auf der Leipziger Buchmesse. Sucht den Stand vom Deutschlandradio. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.
Genau, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer Fanpost und Fanmails schreiben an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Bis bald, Svenja. Bis bald, Hörerinnen und Hörer. Bis sehr bald in echt, Kais. Freue ich mich. Bis dann.
Bis bald, Christine. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.